Guten Morgen zusammen. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Kohelet. Ich habe vor circa 2200 Jahren in Jerusalem gelebt. Ich war der Prediger Salomos und ich habe damals ein Buch geschrieben. Und aus dem möchte ich euch heute ein bisschen was erzählen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine, Lesen ist ja ganz toll, aber hin und wieder ist es doch ganz angenehm, wenn man was so direkt so von Angesicht zu Angesicht mehr oder weniger erzählt bekommt. Meine Schrift ist ein Gedankenexperiment und ich habe mir vorgestellt, dass ich König Salomo wäre. Ihr müsst wissen, damals so im 3. Jahrhundert vor Christus sind in Jerusalem neue Zeiten angebrochen. Mit den Griechen und Alexander dem Großen ist ein neues Lebensgefühl zu uns gekommen. Es waren moderne Zeiten, aber... Die Menschen wurden rastlos, immer auf der Jagd nach Geld und Gut. Sie haben vergessen, was wirklich zählt. Sie haben in verschiedensten Dingen ihr Lebensglück gesucht. Und wegen dieses Wandels habe ich eben mein Gedankenexperiment gestartet und es dann aufgeschrieben. Und so erfolglos war meine Schrift ja gar nicht. Sie zählt zur Weisheitsliteratur und mit meinem Lehrbuch wurden Kinder und Jugendliche in Jerusalem im Fach Philosophie unterrichtet. Aber genug der einleitenden Worte. Eines Tages nahm ich mir vor, den Dingen auf den Grund zu gehen. Ja, ich wollte mit Weisheit erforschen, was unter dem Himmel getan wird. Was ist das nur für ein vergebliches Tun? Gott hat es den Menschen aufgegeben, damit sie sich plagen. Ich beobachtete alle Taten, die unter der Sonne getan werden, mit dem Ergebnis, alles ist Windhauch und vergebliche Mühe. Kohelet 1, 13 bis 14. Es ist doch Tag ein, Tag aus, alles dasselbe. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Die Sonne geht auf, wieder unter, der Wind kommt mal aus Nord und Ost und dann wieder aus Nord. Die Gewässer laufen alle im Meer zusammen, das Meer wird trotzdem nicht voller. Das Auge sieht sich nicht satt, das Ohr hört sich nie satt. Alles, wovon wir glauben, dass es neu ist, ist doch schon mal irgendwie da gewesen. Der Mensch sucht Freude und Friede in verschiedenen Dingen und mich natürlich eingeschlossen. Ich habe es also mit Weisheit versucht. Ich habe mir Weisheit und Wissen angeeignet, ich habe viel studiert und gelesen. Ich wollte herausfinden, was es so mit Weisheit und Wissen auf sich hat, im Unterschied zu Dummheit und Unverstand. Da erkannte ich, es ist vergebliche Mühe. Wer viel weiß, der hat viel Ärger. Und je mehr einer weiß, desto mehr leidet er, Kohelet 1,18. Oder vielleicht auch etwas anders ausgedrückt, je mehr Erfahrung, desto mehr Enttäuschung. Viel zu wissen macht einem das Leben ja nicht immer viel leichter. Wenn wir so hören, was alles in der Welt passiert, Krieg, Tod, Zerstörung, das alles ist ja kein Spaß. Oft genügt es ja auch schon zu wissen, dass es einem Freund schlecht geht. Und wenn wir auch nur halbwegs empathisch sind, dann berührt uns das ja. Und was hat man dann von dem Wissen und der Weisheit? Ihr kennt ja sicher das Sprichwort, Wissen ist besser als Macht. Das ist übrigens von mir, Kohelet 9,16. Ich habe dazu folgendes Beispiel aufgeschrieben. Es war einmal eine kleine Stadt mit nur wenigen Einwohnern. Ein mächtiger König wollte gegen diese kleine Stadt in den Krieg ziehen. In der kleinen Stadt lebte ein alter Mann, ein armer Mann. Aber er war sehr klug. Mit seiner Klugheit hätte er die Stadt retten können. Aber niemand hat daran gedacht, mit ihm zu reden. Was lernen wir daraus? Wenn einer arm ist, hält man ihn nicht für klug. Und keiner hört auf seine Worte. Aber selbst wenn ich noch so weise bin, ein bisschen Dummheit und alles ist schon wieder dahin. Und letztlich trifft den Weisen genau dasselbe Schicksal wie den Dummen. Er wird genauso sterben, er wird genauso vergessen werden. Ich kann also machen, was ich will. Es ist vergebliche Mühe und ein Windhauch. Außerdem ist es mit der Weisheit auch so, dass sie ihre Grenzen hat. Gottes Tun kann ich zum Beispiel auch mit der allergrößten Weisheit nicht ergründen. Niemand weiß, wann seine Zeit gekommen ist. Die Klugheit führt auch nicht immer automatisch zu Reichtum. Und Können findet auch nicht immer Applaus. Ein Fisch weiß zum Beispiel im Vorhinein nicht, wenn er ins Netz gerät. Der Tod ereilt ihn, wenn er es am allerwenigsten erwartet. Alle Weisheit ist nur einmal begrenzt durch den Tod und die Geschöpflichkeit des Menschen und auch durch die Verantwortung vor dem Gericht Gottes. Nachdem ich also erkennen musste, dass das mit der Weisheit doch nicht so funktioniert, habe ich etwas anderes versucht. Ich habe mich entschlossen, das Leben zu genießen. Ich habe es also mit weltlichen Vergnügungen versucht. Ich wollte wissen, was das Leben, ich wollte am Leben teilhaben wie Menschen, die sich nichts aus Weisheit und Einsicht machen. Ich habe Wein getrunken, um mich ein bisschen in Stimmung zu bringen. Ich habe mir Häuser gebaut, Weingärten angelegt, Obstgärten und Bäume mit allen möglichen Früchten gepflanzt. Ich hatte viele Diener und viele Tiere. Ich habe Sänger engagiert, um mich zu unterhalten. Aber ja, was tut man nicht alles, um glücklich zu sein? Wir suchen uns unsere Hobbys und Beschäftigungen. Musik zu machen oder Musik zu hören ist doch sehr schön, was sehr Nettes. Gerade die schöne Jahreszeit bietet sich auch an, im Garten was zu tun, zu pflanzen, anzubauen. Aber der Sommer ist irgendwann vorbei und die Musik verstummt irgendwann. Und was dann? Ich habe mir Häuser gebaut. Meine Vorratskammer war voll mit Schätzen und Gold und Silber. Ich konnte mir alles verschaffen, was mir gefiel, und ich kannte keine Grenzen. Ich war sogar eine Zeit lang glücklich. Ich habe keine Dummheit ausgelassen, um herauszufinden, was Menschen während ihres kurzen Lebens glücklich macht. Manche verschafft sich ein hübsches Zuhause, schaut, dass der Kühlschrank voll ist mit leckeren Dingen. Jede Frau hat sicher auch das ein oder andere Schmuckstück im Nachtkasterl. Manchmal trinkt der ein oder andere vielleicht auch sogar ein Gläschen Wein zu viel, um sich zu erheitern oder auch um ein bisschen den Schmerz der Welt zu vergessen und vielleicht auch den eigenen. Das Problem nur mit dem weltlichen Besitz ist, wer am Geld hängt, bekommt nie genug davon. Wer den Reichtum liebt, will immer noch mehr. Und dann kommen auch noch die Leute dazu, die von dem Reichtum, von meinem Reichtum leben wollen. Also, welchen Nutzen habe ich am Ende davon? Ich muss mir dann nur noch zusätzlich überlegen, wem ich das alles vererbe irgendwann, wer das alles bekommt. Der hat sich aber dann nicht so abgerackert wie ich. Und dann mache ich ein schlechtes Geschäft irgendwann und dann ist sowieso wieder alles weg. Und ja, nackt ist der Mensch in diese Welt gekommen und genauso nackt muss er auch wieder von ihr gehen. Was ich mir angehäuft habe, kann ich nicht mitnehmen. Und ich habe mich wieder für nichts und wieder nichts geplagt. Kohelet 5,9 fortfolgende. Ja, und als ob das dann noch immer nicht reichen würde, setzen wir dem Ganzen die Krone auf. Die ganze Ungerechtigkeit in dieser Welt, wo Recht gesprochen werden sollte und für Gerechtigkeit geherrscht werden soll, gesorgt werden sollte, herrscht schreiendes Unrecht. Ich habe gesehen, wie viel Ausbeutung in der Welt passiert. Die Unterdrückten weinen, aber keiner hilft ihnen. Denn die Unterdrücker sind an der Macht. Kohelet 4,1. Ich habe auch gesehen, wie Verbrecher in den Gottesdienst kommen und gute Menschen aus dem Tempel vertrieben werden und sich niemand an ihre Taten erinnert. Das Problem mit den Verbrechern ist auch, dass sie ihre Strafe oft nicht gleich trifft. Das ermutigt viele, Verbrechen zu begehen. Kohelet 8,11. Viele kennen sicher den Irrglauben, nur weil ich mich bekehre, muss es mir ja gut gehen. Ich gehöre ja jetzt zu Gott und schließlich muss er für mich sorgen. Er hat's ja zugesagt. Nö, denkst du. In der Welt sieht's einfach ganz anders aus. Da sind Menschen, die das Richtige tun und denen geht es trotzdem wie Menschen, die gottlos sind. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, dass es einem Gottlosen absolut super geht oder gehen kann. Vorgänger von mir haben das ein bisschen anders gesehen, zum Beispiel im Pentateuch oder die Bücher Josua bis 2. Könige. Die haben immer einen unmittelbaren Zusammenhang gesehen zwischen Sünde und Unglück und Gehorsam und Segen. Ich sehe das ein bisschen anders, wie gesagt, und fragt mal Hiob, den sehe ich auch. Diese Milchmädchenrechnung geht einfach nicht auf. Es muss dem Guten nicht immer gut gehen. Und vieles in dieser Welt erscheint uns ungerecht und unergründlich. Ich bleib also dabei. Alles ist vergebliche Mühe und ein Windhauch. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Aber ich habe dann etwas erkannt. Wer trotz allem Gott fürchtet und ihm vertraut, der findet die Lebensmitte innerhalb der Begrenztheit und hat dankbaren Lebensgenuss. Desillusionierung wird zur Voraussetzung für Dankbarkeit. Ich sage dir, darum iss dein Brot und trink deinen Wein und sei fröhlich dabei. So hat Gott es für die Menschen vorgesehen und so gefällt es ihm. Nimm das Leben als ein Fest. Trag immer gewaschene Kleidung und sprenge duftendes Öl in dein Haar. Genieße jeden Tag mit deiner Frau oder deinem Mann, den du liebst. Solange das Leben dauert, das Gott dir unter der Sonne gegeben hat, dieses vergängliche und vergebliche Leben. Denn das ist der Lohn für die Mühe und die Plage, den du hast unter der Sonne. Wenn sich dir die Gelegenheit bietet, etwas zu tun, dann tu es mit vollem Einsatz. Denn du bist unterwegs zu einem Ort, von dem kein Mensch wiederkehrt. Wenn du tot bist, ist es zu Ende mit dem Tun und Planen mit aller Einsicht und aller Weisheit. Kohelet 9, 7-10. Also nimm das Leben als ein Fest. Genieße es und freue dich daran. Gib auch dem alltäglichsten Alltag die Chance und genieße die Schönheit und den Glanz des Lebens. Gott gefällt es, wenn dir das Leben gefällt. Er ist fröhlich, wenn wir es sind und er freut sich mit uns, wenn uns das Leben erfreut. Das Leben darf ja auch Spaß machen. Und Gott macht uns deswegen auch kein schlechtes Gewissen. Im Gegenteil, das hat ihm ja schon längst gefallen. Und auch wenn es bis gerade eben vielleicht nicht ganz so gewirkt hat, ich habe weder mich selbst noch mein Gottvertrauen je aufgegeben. Essen, Trinken, Parfum, schöne Kleidung, die Liebe, das sind alles gute Gottesgaben. Gott ist es, der das Leben schön und reich macht. Die Liebe ist seine Erfindung und auch die Freude daran. Auch die Kraft zur Arbeit und das Geschick zur Arbeit, mit der wir uns und anderen und auch Gott eine Freude machen. Das kommt alles von ihm. Gott hat alles schön gemacht. Ich finde ja, an der Art und Weise, wie sich jemand bemüht um etwas, wird er viel deutlich. Wenn wir zum Beispiel Gäste einladen, auf die wir uns ganz besonders freuen, dann geben wir uns ja auch besonders viel Mühe beim Kochen und Tischdecken und Dekorieren. Gott hat alles schön gemacht und ist auch mit dem Herzen dabei bei diesen Vor- und Zubereitungen für die Menschen. Trotz allem muss ich noch mal kurz der Spielverderber sein. Tu, was dir Spaß macht, wozu deine Augen dich locken. Aber vergiss nicht, dass Gott für alles von dir Rechenschaft fordern wird. 11,9. Wobei, dieser Satz irgendwie gefällt mir nicht so ganz. Ihr müsst nämlich Im Hebräischen ist es nämlich so, dass die Worte und oder dasselbe Wort sind. Also ein bisschen anders übersetzt würde das Ganze so klingen: Tu, was dir Spaß macht, wozu deine Augen dich locken, und vergiss nicht, dass Gott für alles von dir Rechenschaft fordern wird. So steckt in dem Ganzen, finde ich, ein bisschen mehr drin. Gott wird von uns Rechenschaft fordern, daran besteht kein Zweifel. Er wird Rechenschaft von uns fordern, wenn wir über die Stränge schlagen, und er wird auch Rechenschaft von uns fordern, wenn wir das Leben und die Geschenke, die er uns ja unzweifelhaft macht, nicht genießen. Ich nehme auch mal ein Beispiel mit der Essenseinladung her. Stellt euch vor, ihr ladet jemanden ein, ihr steht stundenlang in der Küche und schuftet und putzt das Haus von oben bis unten, kauft Blumen, dekoriert alles. Die Gäste kommen, sitzen am überreich gedeckten Tisch und keiner nimmt was. Ihr würdet doch gerne auch fragen, was ist los, wieso nimmt keiner was? Und andersrum, wenn die Gäste sich bedienen und essen und fröhlich sind und Spaß haben, ist es uns doch eine Freude, wenn sich so Gäste benehmen. Sie greifen zu und die Töpfe sind leer und die Gäste sind satt. Und Gott ist es doch genauso. Er freut sich, wenn wir uns freuen. Und etwas anderes ist dann auch noch, das macht mich nicht so, das gefällt mir eigentlich auch nicht so hundertprozentig. Es klingt nämlich so, als wäre der Tod endgültig. Im Psalm 16 heißt es aber, dass Gott mich nicht der Totenwelt preisgeben wird. Der Gott, mein Herr, wird es nicht zulassen, dass ich für immer im Grab lande. Denn ich halte die Treue zu ihm. Gott führt mich zum Leben und in seiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Aus seiner Hand kommt ewiges Glück. Also, wenn ich so darüber nachdenke, ist der Tod vielleicht doch nicht das Ende. Aber ich habe vor 2200 Jahren gelebt, also das weiß ich schon. Das ist alles lange, lange her. Und vom Kreuz und von dem Lebensgrund aus dem Kreuz weiß ich eigentlich noch nichts. Ich ahne es höchstens aus verschiedenen Texten, wie zum Beispiel manchen messianischen Psalmen. Ich ahne vielleicht, dass da noch irgendwas kommen wird. Wozu ich euch zum Abschluss noch ermutigen möchte, ist Folgendes. Lebt euer Leben mit Gott. Weisheit ohne Gott ist wertlos. Nur weltliche Güter zu sammeln, hat bei Gott keinen Sinn. Und ständig nur das Schlechte in der Welt zu sehen, ist auch nicht das, was sich Gott für uns vorgestellt hat. Auf meine alten Tage kenne ich das Leben mit seinen Schattenseiten. Ich bin ja auch nicht immer nur auf die Sonnenseite gefallen. Ich glaube, das konnte man so ein bisschen raushören bei meinen Erzählungen. Aber ich habe mich nie endgültig runterziehen lassen. Ich richte mich immer wieder neu auf Gott aus. Ich schließe die Ohren und Augen nicht vor dem Hässlichen in der Welt, sondern mache mir eben gerade deswegen das Schöne bewusst. Ich weiß um die Mühen und Sorgen. Und genau deshalb nehme ich mir auch manchmal Zeit zum Genießen. Ich kenne die Tränen und deshalb bin ich dankbar für Glück. Das Leben ist vergänglich, aber jeder Tag ist kostbar und ein einzigartiges Geschenk, das es verdient, ausgeschöpft zu werden. Und bei allem Pessimismus richte ich meinen Blick immer wieder auf Gott. Darum lassen wir uns das Leben gefallen, so wie es gerade kommt. Und haben wir guten Mut. So hat es Gott für uns vorgesehen und so gefällt es ihm. Wir verdanken es der Güte Gottes. Amen.